Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie Neu Gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir in Stuttgart zugeschaltet ist Dr. Werner Kraus. Hallo Werner, grüß dich.
Hallo Robert, grüße dich.
Du bist vom Fraunhofer IPA und leitest dort die Robotik. Sag uns zwei, drei Sätze zu dir und zum Fraunhofer IPA, Werner.
Ja, das IPA ist quasi das etablierteste Robotikinstitut innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft. Wir sind 70 wissenschaftliche Leute und kümmern uns um den Technologietransfer der Robotik in die Anwendung.
Und ihr habt letztes Jahr 50 Jahre Fraunhofer IPA gefeiert, ne?
Richtig, 50 Jahre Robotik. Also unsere Urväter haben 1973 angefangen, als die Robotik so in den USA angefangen haben. Die haben so aber den ersten Industrieroboter nach Stuttgart gebracht und dann ging es los mit der Anwendungsentwicklung.
Das heißt, wenn jemand was zu Robotik wissen will, muss er euch fragen.
Idealerweise, ja. Immer gerne willkommen.
Was treibt die Robotiker in Deutschland, in Europa gerade um, Werner?
Ja, wenn man wirklich mal schaut, was in der Anwendung passiert, da haben wir um die 550.000 Industrieroboter weltweit, die jährlich installiert werden. 9% davon in der Montage, also gar nicht so viel. Und es scheitert eben immer noch an der ganzen Thema Flexibilität, Produktivität und auch schnelle Inbetriebnahme der Roboter.
Immer noch?
Nach wie vor. Und wenn wir auch mal reinschauen in unsere 50 Jahre Robotik, da sehen wir eben, dass wir immer noch dieselben Anwendungsfälle diskutieren. Also Griff in die Kiste, Palettieren, Montage, biegeschlaffe Bauteile. Und ja, deswegen sprechen wir jetzt ja von der Automation of Automation.
Was heißt Automation of Automation? Das heißt, ich packe jetzt noch eine GPU an den Roboter, dann mache ich ein bisschen KI drauf und dann wird alles gut?
So in etwa. Also wir haben nach wie vor denselben Roboter, dieselben Prozesse, unterstützen aber jetzt die Ingenieure darin, den Roboter in Betrieb zu nehmen. Und das fängt aber eigentlich schon viel früher an. Also nicht erst auf dem Roboter selber, sondern quasi von dem Moment an, wo ich mir überlege, einen Prozess zu automatisieren.
Aber ich habe mal eine Frage an dich, Werner. Ich habe es letzte Woche auf einer Veranstaltung gesehen. Wie viel Sinn macht es denn wirklich, jetzt einfach eine GPU noch an einen Cobot dran zu packen? Ich habe doch immer gedacht, Cobot, die machen die Use Cases, die Standard Use Cases, links, rechts, palettieren, depalettieren. Da brauche ich doch keine GPU am Ende noch an einem Cobot dran.
Natürlich auch nicht zwingend, aber tatsächlich haben die Cobots natürlich auch dieselben Thema wie die großen Industrieroboter, das natürlich sehr wiederholgenau sind, aber nicht unbedingt mit den Toleranzen in den Bauteilen umgehen können. Und ich meine, wenn man da an unseren Speiskobot denkt mit dem Sensor, der quasi selber den Nahtanfang erkennt und auch in Echtzeit dann regelt, da brauche ich schon ordentlich Rechenkapazität auf dem Cobot selbst.
Aber würdest du sagen, wir erleben zwei Welten, sagen wir mal die standard-einfachen Anwendungen, palettieren, depalettieren und dann die schwierigeren Anwendungen? Und gibt es da so zwei Welten in der Robotik? Und dass wir sagen, okay, diesen einen Markt, den überlassen wir vielleicht gerade chinesischen Unternehmen und dem anderen Markt, vielleicht haben wir da noch sozusagen eine große Chance?
Auf jeden Fall. Also tatsächlich denke ich, wenn ich strategisch auf die Robotik schaue, genau in die beiden Richtungen, das sind die beiden Achsen. Die eine ist Ease of Use, da hat aber, finde ich, Universal Robot einfach einen Pflock reingehauen, aber natürlich auch schon wieder 15 Jahre her mit dem ganzen Teamsponsor. Und dann haben wir den anderen Markt mit den komplexen Produkten, wo man aber immer noch individuell entwickeln muss und so weiter. Aber das Entscheidende ist halt nach wie vor die Kreativität des Ingenieurs in der Auswahl, Auslegung des Roboters.
Also der Integrator.
Das ist immer noch der Integrator. Dem Integrator kommt quasi eine entscheidende Rolle zu in dem Spiel.
Aber wir erleben doch auch viele Robotikhersteller, die sagen, okay, Integrator brauchst du gar nicht. Wir sind modular oder auch Integratoren. Wir haben Module, die nimmst du einfach aus von der Stange, packst die in deine Fertigung und der fängt an zu depalettieren. Und das ist ja jetzt keine große Raketenwissenschaft, depalettieren. Da brauche ich ja keine GPUs. Das sind die schnellen Use Cases und die müssen vor allem günstig sein. Siehst du, dass dieser Markt uns so ein bisschen wegerodiert, dass da Wettbewerber aus Asien kommen, die das viel besser können?
Eher weniger, muss ich. Also auf jeden Fall, da entsteht ein Markt, das ist ja quasi die Demokratisierung der Robotik und das löst ja dann auch ein Stück weit das Fachkräfteproblem, weil ich halt erstmal gar keine Integratoren habe oder sehr lange Wartezeiten habe, bis die mir überhaupt mal ein Robotersystem bauen. Und es ist ja in der Vergangenheit auch so gewesen, dass eigentlich China sehr viele Roboter herstellt, aber denen die Integratoren fehlen. Und dass natürlich in die Lücke natürlich solche modulare Ansätze reingehen, ist auch klar.
Jetzt fehlen ihnen aber auf einmal nicht mehr Integratoren, weil viele Integratoren gerade kämpfen und chinesische Unternehmen sagen, ja, wir wollen auch nach Europa kommen, wir suchen Integratoren. Was nimmst du so wahr im Integratorenmarkt? Was hörst du da?
Also wir haben, finde ich, für diese einfachen Anwendungen im Palettieren zum Beispiel ein großes Angebot an Integratoren, oder manchmal können sie Endkunden dann auch schon selber integrieren. Es fehlt aber nach wie vor der Systemintegrator für die KI-basierte Robotik, wo dann wirklich die GPU mit ins Spiel kommt, wo es halt wirklich komplex wird und über eine SBS hinausgeht.
Das heißt, siehst du da einen Markt, dass du sagst, okay, die Integratoren möchten sich fit machen für neue Technologien, für modulare, KI-getriebene Robotik?
Ja, absolut. Also das haben wir auch mit dem Bundeskanzler, gab es ja den Zukunftsrat zur KI-basierten Robotik, wo ja aus das RIC entstanden ist für die Forschung und das Projekt ROCS als Industrie mit den Industrieanwendungsfällen. Und das war quasi das zentrale Element, was in dem Ökosystem gefehlt hat, ist tatsächlich der Systemintegrator für KI-basierte Robotik.
Was muss ein Systemintegrator für KI-basierte Robotik aus Sicht des Fraunhofer IPAS können? Was braucht er für Qualifikationen?
Der muss ganz klassisch die Kundenprobleme verstehen, also in einem Markt zu Hause sein, zu verstehen, was sind quasi die wirklich die KPIs, OEE, Taktzeit, Robustheit, Inbetriebnahmezeiten. Muss dann aber auf der anderen Seite auch in der Lage sein, KI-Themen zu beherrschen, die vielleicht auf Testdaten wunderbar laufen, aber mit Realdaten nicht mehr so superb unterwegs sind. Und ich denke, das nächste Thema ist halt auch, den Endkunden, also quasi auf eine Lernreise mitzunehmen, dass der dann auch vom repetitiven Roboter plötzlich in der Lage ist, sich dann auch mit einem KI-basierten Roboter wohlzufühlen und den auch wiederum zu bedienen. Also auch Thema Weiterbildung der Mitarbeiter.
Wo machen wir diese Integratoren fit in diesem Bereich? Wer macht das? Müssen Sie sich das selber beibringen? Macht ihr das? Wer kann das leisten?
Also viele ist halt, würde ich sagen, immer noch projektbasiert. Also Integratoren sind ja in der Regel nicht die größten Unternehmen, sondern die schneiden sich quasi in jedem Projekt immer wieder eine Schippe Innovation ab und lernen dann auch mit dazu. Und so der typische Weg ist, dass tatsächlich die Endkunden mehr Innovationen wollen in ihrer Fertigung.
Ah, dass sie es fordern von ihm?
Ja. Und häufig erstmal sagen, dann doch zunächst mal mit den altbekannten Angeboten bedient werden. Und das sind häufig die Kunden, die dann bei Fraunhofer aufschlagen, sagen, wir hätten es gern, also wir brauchen mehr, wir wollen jetzt mehr Innovation, wir müssen flexibler werden, schneller. Kommt bei uns quasi auch eine Machbarkeitsuntersuchung und wir gehen dann mit dem Endkunden auch auf die Suche nach einem Integrator, der das am Ende dann auch umsetzt. Beziehungsweise wenn wir keinen finden, integrieren wir selber beim Kunden.
Es gibt ja zwei Wege. Die eine Wege ist, die Robotik-Integratoren lernen mehr KI, oder die, sagen wir mal, AI-Integratoren, die sich vor allem mit dem Thema Daten beschäftigt haben, lernen mehr von der Robotik. Siehst du die anderen auch in die Robotik kommen oder sagst du, Robotik ist noch so komplex, da traut sich keiner ran von der anderen Seite?
Also ich glaube, in den Industrierobotersystemen, über die wir gerade sprechen, tut sich quasi ein rein datenbasierter Integrator sehr schwer, die halt quasi aus der Welt von Dashboards, Dockers und so weiter kommt. Also das ist, glaube ich, immer noch zu viel Maschinenbau mit drin. Bei mobilen Robotern kann ich mir das schon eher vorstellen, dass man quasi die Software-Seite wirklich einkauft. Das ist zum Beispiel also bei den gewerblichen Service-Robotern auch schon der Fall. Aber es ist am Ende immer noch auch Maschinenbaukompetenz, auch Service-Wartungsgeschäft.
Nochmal, du hast gesagt, die machen sich selber fit. Jetzt erleben wir gerade so ein Integratorensterben. Da gehen einige auch über die Wupper. Das tut man sich ja in so welchen Situationen immer schwer, dann jetzt zu sagen, jetzt mache ich mir mal eine Fortbildung, jetzt mache ich mich nochmal schlauer. Wie motiviert man da? Was kannst du denen mitgeben? Wie groß ist dieser Markt? Was passiert da gerade in diesem Markt?
Also der Markt verändert sich, wie wir auch vorher besprochen haben. Also sprich diese 0815-Anwendungen, die vielleicht vor 10, 15 Jahren noch ausgänglich waren, hier mal eine Palettieranwendung, da vielleicht mal eine Maschinenbeladung, der bricht weg, weil es quasi Endkunden selber integrieren. Das heißt, ich muss mich diesen neuen Anwendungen widmen und die liegen halt im Bereich der flexiblen Produktion. Also den größten Hebel sehe ich halt tatsächlich im Engineering, also von der Auftragsanfrage, der Automatisierungs-Challenge bis hin dann zum Lastenheft und zur Inbetriebnahme. Also da muss man effizienter werden.
Wie kann das funktionieren? Kannst du es mal erklären, was man da machen kann?
Also bisher wird ja doch noch recht viel mit CAD, PowerPoint, Screenshots gearbeitet. Natürlich auch viel Kreativität. Und wir sehen in einzelnen Schritten, also auf dem Weg von dem Produkt, also dem Bauteil, was ich montieren möchte, hin zum Robotersystem, zum Prozess, häufig Einsparungen über 50% in einzelnen Engineering-Schritten.
Aber das Engineering oder den Support des Engineers, da gehen ja auch jetzt viele, sagen wir mal, die so zwischen Integrator und Robotikhersteller sind, ne? Die versuchen, da in diese Lücke reinzugrätschen und zu sagen, hey, ich habe hier ein Simulationstool, mit dem kannst du arbeiten, das hilft dir, das beschleunigt deine Arbeit um Faktor 10, 20, 30, keine Ahnung. Siehst du da gerade auch einen neuen Markt entstehen?
Ja, definitiv. Also dieser Markt ist größer wie eigentlich der Robotermarkt selber an sich.
Oh krass, okay, das ist spannend.
Weil ja natürlich, wenn man sich ja die Kostenverteilung anschaut, der Roboterarm an sich macht ein Viertel bis ein Fünftel des Robotersystems aus, dann kommt noch Greiftechnik, Sicherheitstechnik und ja, fast die Hälfte sind ja Ingenieursstunden, die da reingehen. Also das ist quasi ein riesen Engineering-Markt, der ganze Robotersystem-Markt. Und wenn man dort in dem Markt kann man halt, wie du ja sagst, da mal eine Verzehnfachung der Produktivität rausholen. Wenn ich auf den Roboter selber gehe und ich da mal hier vielleicht mal 5% raushole oder vielleicht mal 10 oder 20% Produktivitätssteigerung auf einem Roboter, dann ist man richtig, richtig gut.
Ist es der Markt der Nvidias, der Intrinsics? Sind das nur die großen Player, die da reingrätschen oder siehst du da auch kleinere?
Sowohl als auch. Also zunächst mal bieten die Großen natürlich auch eine Plattform, Nvidia, Intrinsic, die natürlich auch das Innovationspotenzial mitnehmen wollen von den Kleinen. Und wir haben ja nach wie vor in der Robotik diese riesen Prozessvielfalt. Also auch auf unseren 50 Jahren Journey sind ja über 160 Roboterwerkzeuge entstanden, wo kein Werkzeug dem anderen gleicht, weil man halt, jeder hat wieder andere Bauteile, einen anderen Prozess. Das heißt, wir haben ja sehr viele Nischen mit drin und damit finden wir halt nicht das eine KI-Modell, die eine Toolchain, die quasi sämtliche Prozesse, also vom Schrauben, Fügen, Schweißen, Palettieren in einem erschlägt und dann auch wiederum die Bedürfnisse unterschiedlicher Branchen, also von Logistik, Produktion, vielleicht auch über Landwirtschaft dann auch erschlägt. Also damit sehe ich ein sehr hohes Innovationspotenzial auch für Startups, auch wenn da sich große Platzhirsche tummeln.
Aber das ist schon auffällig, ne? Du warst jetzt auch auf der Roscon wahrscheinlich in Odense. Der Nvidia macht da schon, setzt sich da schon mitten rein auch, ne?
Ja, das ist jetzt wirklich sich nochmal, also mit Nachdruck auf die Agenda gesetzt. Und es ist natürlich auch, sagen wir, die Rechenkapazitäten, die man braucht, um so Large Language Modelle für die Robotik zu trainieren, sind natürlich gewaltig. Also in jedem Fall gewinnt Nvidia schon mal Kunden für entsprechende GPUs.
Naja, aber Software machen sie ja auch, ne? Also sie haben ja auch Newton und Remember und so. Ist jetzt auch alles ROS-basiert oder wollen sie da hinkommen? Also schon dieser Markt verändert sich schon, der Robotikmarkt, finde ich. Mhm. Also er kriegt eine neue Aufmerksamkeit von Unternehmen, die früher vielleicht gesagt haben, nee, Robotik, da lassen wir mal die Hände davon.
Ja, klar. Also es ist ja nach wie vor auch ein Stückwerk, wie die Roboter-Software bisher aussieht. Und das quasi zu vereinfachen, mit der Vielfalt der Komponenten umzugehen. Ich meine, das, was wir an einem PC hier haben, ich stöpsel quasi ein neues Mikrofon ein in meinen Laptop und es funktioniert. Ich teste vielleicht kurz vorher nochmal. Das haben wir in der Robotik ja hinten und vorne noch nicht, was wir im PC-Markt haben. Da müsste ich wahrscheinlich noch 3 Wochen integrieren.
Was siehst du noch für Themen, die die Robotik in den nächsten Jahren umtreiben? Klammern wir mal die Humanoiden aus. Lass uns mal auf dem Boden so ein bisschen bleiben. Was sind noch Themen, wo du sagst, da passiert gerade viel?
Also natürlich haben wir in der Bildverarbeitung schon einen ordentlichen Weg gemacht, auch über Foundation-Modelle. Ich meine, wir haben hier auf dem iPhone, kann ich einfach ein Bild freistellen per Fingerdruck. Und sowas kann ich natürlich auch auf einen Roboter bringen und plötzlich Bauteile erkennen, die der Roboter vorher noch nie gesehen hat. Was uns ja auch wiederum Einlernaufwände reduziert.
Glaubst du daran, dass diese ganzen Vision-Startups, die wir haben, dass die alle überleben werden? Weil von meiner Wahrnehmung ist Vision Commodity. So. Also, wir werden Vision-Modelle sehen, große Vision-Modelle, Foundation-Modelle, wo man sich raus bedient und dann wird es ein Vision-Robotics-Modell geben und dann sind die Kamerahersteller gefragt, sich einfach von diesem großen Foundation-Modell Vision-Applikationen zu ziehen für die Robotik. Oder glaubst du wirklich, dass man noch sagen kann, mit meinem ganz speziellen Vision-Modell, damit kann ich noch richtig mich am Markt absetzen in den nächsten Jahren?
Klar. Also die entscheidend ist wirklich der Kundenzugang aus meiner Sicht. Also wenn ich halt in der Lage bin, einen Endkunde wie Wirt zu bedienen mit meiner Vision-basierten Robotik, der mir eben auch zutraut, dass ich sein Problem löse, auch Wartungsservice hinbekomme, also sprich wiederum auch die Integratorrolle einnehmen, sehe ich da gute Karten. Aber ich glaube, dass man mit eigenen Entwicklungen an der Stelle nicht mehr, also langfristig im Bereich Vision mithalten kann.
Also jetzt übersetze ich mal für mich, okay, wenn ich Domänendaten habe zu bestimmten Robotik-Themen, dann kann ich mit diesen Domänendaten differenzieren. Gegen Standard-Vision-Modelle sollte ich vielleicht nicht mehr antreten in Zukunft.
Ja, die sollte ich halt integrieren. Also es ist vielleicht sowas ähnlich wie Aleph Alpha im Bereich der LLMs.
Ja. Sondern zu sagen, okay, wo ist meine Nische, wo gehe ich rein, wo habe ich Domänendaten, die mich vielleicht am Markt von anderen unterscheiden.
Ja, gleichzeitig kommt ein Riesen, also Domänendaten ist ein gutes Stichwort, also auch mit der Simulation, synthetische Datengenerierung wird ein großer Wert zukommen. Und natürlich geht es der, also im Bereich Vision haben wir natürlich schon einen großen Datensatz über die ganzen Bild- und Videodaten online. Aber natürlich an der Stelle wird es eng werden, wo wirklich in Produktionsdaten reingehen, wo der Kunde nicht mal CAD-Modelle von seinen Bauteilen in einem Zwischenschritt hat.
Das heißt, wieder eine neue Nische, sozusagen synthetische Daten für die Robotik zu erstellen?
Das würde uns auch, also auch wiederum, also auch wie schon bei Deep Learning, jetzt auch bei Gen AI beschäftigen.
Das heißt, glaubst du, da entstehen Geschäftsmodelle?
Mit Sicherheit, weil man ja auch nicht nur wieder stumpf simulieren kann, muss ja auch über Sim-to-Real-Gaps nachdenken, über Datenknappheit, die Kuratieren von einem Datensatz. Und am Ende vom Tag reduziere ich halt auch wiederum Ingenieurstunden. Wenn ich effektiv, also einen Ingenieur produktiver mache, habe ich auch einen relativ guten Stundensatz. Währenddessen ich ja beim Roboter selber zunächst in der Regel bei Handhabungsaufgaben ja nicht gegen den Chefarzt irgendwie ankämpfe, sondern eher auf Mindestlohnniveau automatisiere.
Du warst ja wahrscheinlich auch in Odense. Lass uns ganz kurz noch über Industrial Ross sprechen oder Ross Industrial. Was habt ihr in Odense gezeigt? Was tut sich gerade in dem Bereich?
Ich habe tatsächlich in Stuttgart die Stellung gehalten.
Ah, okay.
Was wir aber umfangreich gezeigt haben, ist das Thema Testing und Validierung von KI-Lösungen in AI Matters, also Testing Experimentation Facilities. Und da entstehen gerade über 150 Test-Services, mit denen wir den ganzen KI-Lösungen auf den Zahn fühlen, ob die wirklich das halten, was wir versprechen, in Bezug auf Robustheit, Performance, auch Umgang mit neuen Situationen, die im Datensatz nicht vorhanden waren.
Was hat das genau mit ROS zu tun? Kannst du es mal spezifizieren?
ROS wie auch KI, es sind ja auch neue Technologien, also wo ja auch nochmal Bedenken auch im Markt sind, die sagen, taugt es eigentlich, ist es wirklich robust? Also quasi die Bedenken kommen ja vor allem aus der Welt, wo ich was im repetitiven, festen Prozess habe, Echtzeit, alles deterministisch. Und dann kommen halt schon die Fragen auf, wo liegen jetzt eigentlich die Grenzen dieser Technologien? Und bei ROS schwingt ja gerne auch noch so Echtzeitfähigkeit mit rein. Und wir reden ja jetzt über KI-basierte Roboter, kognitive Roboter, wo ja auch der Sensor in die Laufzeit mit eingebunden ist. Zum Beispiel, weil der Roboter den Sensor nutzt, um einer Naht zu folgen. Und da werden dann zum Beispiel Roboter dann auch natürlich deren Dynamik identifiziert, also wie schnell sie tatsächlich auf Fehler reagieren können und wie dann am Ende auch die Nahtqualität beim Speisen aussieht.
Das heißt, also es gab ja dann die Ankündigung auch von Yaskawa, dass die auch ROS integrieren in ihre Steuerung. UR hat was zu ROS gezeigt. Aber so langsam wachen sie alle auf und tun was in dem Bereich, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall, ist da, also UR, also für UR war das ein entscheidender Vorsprung im Markt, dass sie sehr früh schon UR-Treiber haben, um auch in die ganzen Forschungs-Innovationsabteilungen mit reinzukommen. Weil es halt, ich meine, ROS, auch das ganze Ökosystem drumherum mit MOVIT, OpenCV, also auch wiederum in die Bildverarbeitung reinkommen, auch in die mobile Robotik, das erlaubt es ja rasend schnell, neue Anwendungen zu realisieren und auch quasi neueste Technologien einfach mal auszuprobieren, bevor ich das quasi mühsam auf einem Industrieroboter quasi nachimplementiere.
Und das heißt, das Thema Echtzeitfähigkeit ist immer noch kritisch oder tut sich da was?
Also mit ROS 2 ist es im Griff, aber auch bei ROS 1 haben wir ja auch schon in der Produktion bei Audi zum Beispiel schon vor 10 Jahren mit ROS automatisiert und auch dort also wirklich produktionskritische Prozesse, wo es auch um Echtzeitthemen ging.
Jetzt gibt's ja immer die Diskussion, okay, ROS, Robotik, aber die Zelle ist nicht losgelöst von der Automatisierung drumherum. Kannst du dir jetzt aus Fraunhofer IBA-Sicht vorstellen, dass ROS über die Robotik hinausspringt und auch auf den Shopfloor geht?
Also auf jeden Fall Anwendungsfälle, klar, wo man es ja auf jeden Fall auch sieht im Bereich vom autonomen Fahren, weil es eben auch hervorragende Möglichkeiten gibt, um Daten zu erfassen. Es ist nach wie vor eine Middleware und ich glaube, auf übergeordneter Ebene gibt es andere Systeme. Aber ich kann mir schon vorstellen, also wirklich ganze Roboterlinien damit zu betreiben und halt auch wiederum vor diesen Skaleneffekten zu partizipieren, dass ich auch herstellerunabhängig bin. Wenn eben eine Komponente ausfällt, kann ich sie einfach austauschen. Und es gibt jetzt basierend auf Prost auch Forschungsthemen, die in Richtung Stabilität gehen. Also sowas wie eine Selbstheilung des Roboters. Das heißt, wenn mal was schiefgegangen ist, also zum Beispiel ein Bauteil nicht sauber gegriffen oder ein Sensor ausfällt, kommt der Roboter Möglichkeiten an der Hand zu erkennen, was schiefgegangen ist. Dann zu klassifizieren, kann ich selber heilen oder er gibt dem Operator dann die Möglichkeit, den Fehler schneller zu beseitigen. Also es ist zum Beispiel dann auch, wenn man sich mal vorstellt, also nicht nur den einzelnen Roboterarm, ich habe quasi ein Bauteil, was von mehreren Robotern bearbeitet wird und dann muss ich mir auch, also der klassische Thema ist ja, wenn ich einen Roboter resette, dann fährt er quasi linear auf meinen Nullpunkt und räumt bei der Gelegenheit alles über den Haufen, was ihm im Weg kommt. Und da haben wir quasi Ansätze, die quasi eine Art, ja, wie soll man sagen, Mikado spielen, die also dem Operator die Freiheiten aufzeigt, wie er jetzt diesen Roboter wieder in einen sicheren Zustand überführen kann, ohne dass es zu Kollisionen kommt.
Was liegt auf deinem Schreibtisch, Werner? Was musst du noch erledigen in den nächsten 4, 5, 6 Wochen? Was sind so Themen, die dich beschäftigen?
Also inhaltlicher Natur sind es tatsächlich unsere Studien zu den Zukunftssystemen der Robotik. Also auch eine Studie zu humanoiden Robotern, zu den Anwendungspotenzialen, die dieses Jahr noch fertig wird, auch zu Metaverse Safety.
Ihr kriegt einen Humanoiden, ne? Das dürfen wir noch ganz kurz verraten. Ja.
Ja, das haben wir auch dran. Also das quasi auf der inhaltlichen Ebene auch Richtung Foundation-Modelle für diese Automation of Automation. Also wie können wir eben diese Toolchain unterstützen vom Produkt zum Prozess? Ja, und ansonsten liegt ganz viel um mich rum zum European Robotics Forum, was ja dann schon in weniger als 5 Monaten in Stuttgart stattfindet.
Lass mich nochmal ganz kurz auf die Foundation-Modelle zurückkommen, bevor wir wieder an die Arbeit gehen, an die richtige Arbeit gehen. Da gibt's ja jetzt gefühlt jede Woche publiziert jemand, okay, Stanford macht ein Weltmodell, dann kommt 2 Wochen später jemand, der sagt, okay, MIT, wir machen ein Weltmodell für die Robotik, dann kommt Toyota, wir wollen ein Weltmodell für die Robotik. Machen die jetzt alle Weltmodelle? Warum ist das so verlockend, diese Weltmodelle zu machen?
Na, das ist natürlich Open World, Closed World, ne?
Ja, genau.
Also wir haben jetzt halt wirklich die Roboter über Jahrzehnte hinterm Käfig gesehen und wir sehen natürlich, dass unglaublich viele Anwendungen sich eröffnen, sobald wir die Umgebung vom Roboter verstehen. Und natürlich hat ChatGPT vor 2 Jahren auch die ganze Welt auch nochmal begeistert und auch quasi Kreativitätssturm ausgelöst. Wie kann man es quasi auf die Robotik überführen? Und ich glaube, die Vielzahl der Modelle ist halt genau dieser Motivation und Euphorie geschuldet, rechtfertigt sich aber auch darin, dass es halt nicht das eine Weltmodell oder Actionmodell für Roboter gibt, weil halt jeder Roboter wiederum andere Augen hat, andere Sensoren, sprich, und andere Aktorik anders aufgebaut ist.
Das heißt, wir werden mehrere Weltmodelle sehen?
Also ich würde mir mal Meinung Werner Kraus meinen, dass es ähnlich laufen wird wie bei den Cloud-Plattformen, wo auch jede Cloud-Plattform eigentlich den Anspruch hat, die Welt zu erklären, abzubilden, aber es am Ende dann doch maßgeschneidert ist für eine konkrete Anwendung und auch für ein konkretes Robotersystem, was dem Ganzen zugrunde liegt.
Das heißt, es wird ein Foundation-Modell für Cobots geben, für Industrieroboter, für Service, dann vielleicht fürs Welding sogar, für einzelne Use-Cases vielleicht auch. So verstehe ich dich so richtig.
Ja.
Und jetzt habe ich gerade gesagt, Stanford, MIT macht da was, Toyota Research macht da was. Ist es nicht auch ein Markt, den die Robotikhersteller beackern müssten? Oder lässt man das die Nvidias und Co.s machen?
Ja, ich glaube, es wird halt auch wieder dieselbe Diskussion auflösen, wo liegt die Wertschöpfung der Roboterhersteller in der Zukunft und inwieweit in die Wertschöpfungskette rein, weil du hast ja eben auch in deiner Aufzählung gesagt, du hast hier Welding, Picking, Logistik, da sind wir ja in ganz konkreten Anwendungsdomänen mit drin. Und ich glaube, an der Stelle muss halt tatsächlich der Roboterhersteller auch die Basis bieten, Richtung GPU, solche Modelle auch zu rechnen. Aber es wird wiederum auch die Frage vom Ökosystem sein. Wie gut ist der Hersteller seine Integratoren vernetzt, weil es halt immer nur im Zusammenspielen klappen kann.
Und da sind wir wieder beim Ausgang dieser Folge. Der Integrator bleibt, die GPU kommt. Ich sehe es noch ein bisschen kritisch. Vielleicht ist es nur ein Übergang. Wir werden irgendwann auch über Embedded AI sprechen, vielleicht schon als Embedded-Funktion eines Roboters. Vielen herzlichen Dank, Werner, für deine Zeit und deinen Input.
Vielen Dank, Robert, für das Gespräch. Herzlichen Dank.